Ich war nie jemand, der an Übernatürliches geglaubt hat. Ich habe mich immer an Wissenschaft und empirische Daten gehalten, besonders in meiner Arbeit. Ich arbeite seit etwa 5 Jahren als Krankenschwester und habe schwierige Situationen erlebt, aber nichts konnte mich auf das vorbereiten, was im St. Agnes Hospital passierte, wo ich vor etwa 3 Monaten gearbeitet habe. St. Agnes war ein Relikt der Vergangenheit, ein altes Krankenhaus in einem vergessenen Teil der Stadt, wo die Zeit stehen geblieben zu sein schien. Damals hatte ich nicht viele Arbeitsmöglichkeiten und einige Schulden zu bezahlen, also nahm ich das Angebot an, in der Nachtschicht zu arbeiten. Das Gehalt war gut und die Arbeit schien einfach. Ich erwartete ein paar ereignislose Nächte, aber schon am ersten Tag merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Zunächst einmal, wie ich bereits erwähnte, war es ein sehr altes Krankenhaus, das ursprünglich als eine Art Sanatorium für Menschen mit einer seltenen Hautkrankheit namens Adler-Syndrom gebaut wurde. Es ist eine wenig bekannte Krankheit, die einen angepassten Lebensstil erfordert, einschließlich einer sehr geringen Lichtexposition. Aus diesem Grund hatte das Krankenhaus eine bedrückende Atmosphäre. Die Flure waren lang, dunkel und die Lichter flackerten ständig. Die Dekoration war ebenfalls beunruhigend. Holzvertäfelungen, die Anzeichen von Alterung zeigten, und Porträts der Gründer und des ursprünglichen Personals des Krankenhauses, die wie aus einem Horrorfilm wirkten. Es war fast so, als würden ihre Augen einem folgen, wenn man vorbeiging. Es herrschte natürlich absolute Stille, die nur vom fernen Summen medizinischer Geräte unterbrochen wurde. Es fühlte sich an, als ob das Gebäude selbst lebendig wäre und im Einklang mit seinen Bewohnern atmete. Meine erste Nacht war ruhig, aber ich spürte eine unerklärliche Unruhe. Da war etwas in den Fluren, etwas, das ich nicht identifizieren konnte, aber ich wusste, dass es da war. Ich versuchte, mich davon zu überzeugen, dass es nur meine Einbildung war, aber je mehr ich versuchte, es zu ignorieren, desto stärker wurde dieses Gefühl. Schließlich lenkte ich mich ab, indem ich einige Vorräte organisierte und überzeugte mich selbst, dass es nur mein Geist war, der sich an die Welt der Nachtschicht gewöhnte. Das Einzige, was mich wirklich stutzig machte, war, als ich die Toilette benutzte. Ich erledigte mein Geschäft und wusch mir die Hände, aber als ich in den Spiegel schaute, gab es keinen Spiegel. Im Bad, in den Fluren, an den Schwesternstationen. Es gab nirgendwo einen Spiegel. Ich wusste, dass das ungewöhnlich war, aber ich wollte nicht paranoid wirken, also ignorierte ich es. Ich erwähnte es nur einer anderen Krankenschwester gegenüber. Oh, das ist, um die Patienten nicht zu erschrecken. Sie mögen keine Spiegel und manchmal können sie Licht von irgendwo reflektieren. Das reichte, um mich zu überzeugen. In der 2. Woche wurde mir die Betreuung eines bestimmten Patienten zugewiesen. Sein Zustand war beklagenswert. Er war extrem blass, mit eingefallenen Augen. Er war notfallmäßig ins Krankenhaus gebracht worden, ohne Identifikation, und befand sich in einem ständigen Zustand des Deliriums. Seine Augen waren glasig und er murmelte unverständliche Dinge, Worte, die ich nicht verstehen konnte, die aber ein tiefes Unbehagen in mir auslösten. Als ich seine Vitalzeichen überprüfte, zuckte er plötzlich zusammen und packte meinen Arm mit einer Kraft, die ich von jemandem in seinem Zustand nicht erwartet hätte. Seine Augen bohrten sich in meine, und für einen Moment hatte ich das Gefühl, er versuchte, mir etwas Wichtiges zu sagen, aber alles, was herauskam, waren unzusammenhängende Flüsterungen. Er wiederholte immer wieder etwas wie Ud oder Oot, aber ich konnte es nicht unterscheiden. Bevor ich reagieren konnte, stürzte er sich auf mich und biss mit verzweifelter Kraft in meinen Arm. Ich spürte einen scharfen Schmerz und mein erster Reflex war, ihn mit aller Kraft wegzustoßen. Er fiel zurück ins Bett, sah erschöpft aus und ich stand da, keuchend, und hielt meinen nun blutenden Arm. Der diensthabende Arzt erschien kurz darauf, angelockt vom Lärm, aber seine Reaktion war seltsam apathisch. Er sah den Mann mit einer Mischung aus Mitleid und Ärger an, als wäre er nur eine kleine Belästigung. »Er ist delirant«, sagte der Arzt distanziert. »Beruhige ihn mit einem Beruhigungsmittel.« Ich wollte ihn zur Rede stellen, ihm sagen, dass der Patient mehr als nur ein Beruhigungsmittel brauchte, aber etwas in seinem Blick ließ mich zögern. Ich tat, was er verlangte, und nachdem ich den Patienten sediert hatte, zog ich mich in die Schwesternstation zurück und versuchte, den Vorfall aus meinem Kopf zu verbannen. In dieser Nacht konnte ich zu Hause nicht schlafen. Der Schmerz in meinem Arm pochte immer noch und das Erlebnis blieb in meinem Kopf, der bereits völlig durcheinander war. Aber ich musste am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen. Etwa 3 Tage später war die Atmosphäre im Krankenhaus noch bedrückender. Es war, als ob die Luft elektrisch geladen wäre, fast schwer zu atmen. Die Flure schienen noch dunkler und die Stille war noch tiefer. Ich spürte eine ständige Präsenz, als ob ich beobachtet würde. Aber jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, war dort nichts. Nur die Kälte und die leere Stille. Während meiner Schicht beschloss ich, den Patienten zu überprüfen, der mich in der Nacht zuvor gebissen hatte. Als ich das Zimmer betrat, fand ich ihn regungslos, fast wie eine Leiche. Seine Haut war noch blasser und seine Lippen waren von einem intensiven Rot gefärbt. Der Monitor neben dem Bett zeigte schwache, aber vorhandene Vitalzeichen. Doch was mich am meisten beunruhigte, war ein scheinbar triviales Detail. Das Spiegelbild in der Edelstahlschale, die ich hielt. Es gab kein Spiegelbild. Das Bett war da, die Ausrüstung war da, aber der Patient nicht. Die Angst begann sich in meinem Magen zu bilden und stieg in meinen Hals. Ich versuchte es erneut, indem ich die Position der Schale änderte, aber das Ergebnis war das gleiche. Mein Verstand versuchte es zu rationalisieren, aber mein Instinkt schrie, dass dies nicht natürlich war, dass ich so schnell wie möglich von dort weg musste. Ich stand einige Sekunden unter Schock, unfähig zu verarbeiten, was ich sah. Dann berührte eine kalte Hand meine Schulter und ich schrie fast. Es war eine der erfahrenen Krankenschwestern, mit einem neutralen Ausdruck auf ihrem Gesicht. »Alles in Ordnung?«, fragte sie natürlich. Ich zögerte, nickte aber schließlich. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte oder ob ich überhaupt etwas sagen sollte. Alles fühlte sich so surreal an, als ob ich in einem Albtraum gefangen wäre. Ich beschloss, den Raum zu verlassen und meine Schicht fortzusetzen, indem ich mich mit den üblichen Aufgaben ablenkte. Aber die Angst blieb und nagte an mir, jedes Mal, wenn ich eine Schale nahm. Später in dieser Nacht, als ich durch die leeren Flure ging, hörte ich Stimmen. Ich folgte dem Geräusch und fand einen schwach beleuchteten Raum, in dem eine Gruppe von Ärzten und Krankenschwestern leise sprachen. Sie hatten mir den Rücken zugewandt und ich versteckte mich hinter einer halboffenen Tür und lauschte. Die Worte, die ich hörte, ließen mir das Blut in den Adern gefrieren. Sie sprachen über mich. Sie diskutierten, wie er das nächste Opfer ausgewählt hatte und dass ich vorbereitet wurde. Einer der Ärzte erwähnte, dass der Patient, der mich gebissen hatte, ein Indikator war. Jemand, der verwendet wurde, um zu testen, wer bereit für den Prozess war. Mein Herz raste. Sie planten etwas mit mir und es schien nichts Gutes zu sein. Bevor ich gehen konnte, huschte ein dunkler Schatten durch den Türspalt und ich spürte eine kalte Präsenz hinter mir. Ich brauchte nicht zu schauen, um zu wissen, dass es der Patient war, der Mann ohne Spiegelbild. Sein Atem war schwer und er flüsterte meinen Namen, als ob er mich intim kennen würde. Die Angst übermannte mich und alles, was ich tun konnte, war zu rennen. Ich rannte durch die Flure und spürte, wie diese Präsenz immer näher kam. Das Krankenhaus schien sich zu verwandeln, während ich rannte. Die Flure wurden länger, die Lichter flackerten und die Türen, die offen gewesen waren, schlugen jetzt vor mir zu. Es war, als ob das Gebäude selbst verschworen hätte, mich darin zu halten. Schließlich fand ich einen Vorratsraum und schloss mich ein, um meinen Atem und den Schlag meines Herzens zu kontrollieren, den ich zu explodieren fühlte. Auf der anderen Seite der Tür konnte ich seinen Atem hören, seine Präsenz spüren und das Geräusch von Nägeln, die über das Holz kratzten, erschreckte mich zutiefst. »Ich weiß, dass du da bist, Schatz«, flüsterte seine Stimme, fast wie die eines liebevollen Geliebten, aber voller Bosheit. »Du brauchst keine Angst zu haben. Alles wird bald vorbei sein.« Ich musste von dort weg, bevor es zu spät war. In einem letzten Akt der Verzweiflung stieß ich die Tür auf und schob ein Regal voller Glasflaschen um, die auf den Boden stürzten und ein ohrenbetäubendes Geräusch erzeugten. Der Mann, der sich an den Scherben schnitt, schien vor dem Lärm zurückzuschrecken. Ich nutzte die Ablenkung und rannte zum Hinterausgang des Krankenhauses. Ich hielt nicht an, bis ich zu Hause war. Erschöpft, aber am Leben. Am nächsten Tag kündigte ich telefonisch. Ich konnte meinen Vorgesetzten den Grund nicht erklären, nur dass ich dort nicht weiterarbeiten konnte. Sie bestanden nicht darauf und ich fühlte mich erleichtert. In den folgenden Wochen versuchte ich, das Geschehene zu vergessen. Aber ich konnte nicht. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaute, war etwas anders. Langsam bemerkte ich, dass ich blasser wurde. Gestern, als ich versuchte, tagsüber rauszugehen, erlitt ich einen Hitzschlag. Bei 22 Grad Celsius Hitze. Ich fiel in Ohnmacht und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo der Arzt mir sagte, ich hätte das Adler-Syndrom oder, wie es im Herkunftsland genannt wird, das Orlok-Syndrom. Er schlug vor, dass ich in St. Agnes bleibe, da es eine Referenz in diesem Bereich sei. Ich habe Angst davor, was passieren könnte, wenn ich dorthin gehe. Jedenfalls, wenn ihr jemals in einem Krankenhaus ohne Spiegel arbeitet, rennt. Das ist mir vor etwa 3 Monaten passiert. Ein wenig Kontext zu mir. Leider leide ich aufgrund einer Verletzung, die 3 Operationen erforderte, unter chronischen Rückenschmerzen. Meistens komme ich damit zurecht und lebe mein Leben weiter, aber alle paar Jahre beginnen die Schmerzen, mich stark zu beeinträchtigen. Ich verfalle in eine tiefe Depression, höre auf, mit meiner Familie zu sprechen und werde im Grunde zu einem Einsiedler. Wenn das passiert, macht sich meine Familie Sorgen, dass ich mir etwas antun könnte. Ich weiß nicht warum, ich meine, ich habe nie etwas versucht oder auch nur gesagt, dass ich vorhätte, es zu tun. Trotzdem schicken sie mich zum Psychiater und zu diesem Zeitpunkt werde ich normalerweise unter 5150 eingewiesen. Für diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet, es ist eine 3-tägige Unterbringung und in die örtliche psychiatrische Abteilung geschickt. Bisher hatte mich nichts davon gestört. Ich meine, ich habe eine gute Versicherung, also ist der Ort, an den ich geschickt werde, im Grunde wie ein Hotel, in dem man keine Schnürsenkel haben oder sich gegenseitig berühren darf. Das Schlimmste ist, wenn man an eine Trage gefesselt wird und wenn man mitten am Tag ankommt, im Rollstuhl durch den Gemeinschaftsraum gefahren wird, wo alle anderen Patienten einen anstarren. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mich zu beschreiben. Ich bin ein Mann, etwas über 6 Fuß 2 Zoll, 1,88 Meter groß und wiege etwa 285 Pfund, 130 Kilogramm, mit Tattoos, die beide Arme bedecken. Da ich seit Monaten depressiv bin, sind mein Bart und meine Haare unkontrollierbar und ich sehe aus wie ein typischer Biker. Normalerweise bin ich sehr freundlich, aber wenn man mich nicht kennt, wirke ich nicht so. Da ich das schon ein paar Mal durchgemacht habe, weiß ich ungefähr, was passieren wird. Sie nehmen alle meine Informationen auf, stellen sicher, dass ich keine Schnürsenkel oder etwas mit Schnüren habe und bringen mich in mein Zimmer. Diese psychiatrische Abteilung ist gemischt geschlechtlich, aber Zimmergenossen können nur vom gleichen Geschlecht sein, also ist es immer eine niedrige Sicherheitsstufe, was bedeutet, dass jeder hier als gewaltfrei gilt. Mein einziges Problem mit diesem Ort ist, dass sie Leute wie mich, die keine psychische Erkrankung haben und einfach nur eine schwere Zeit durchmachen, mit Menschen mit unterschiedlich schweren Problemen mischen. Aber bei meinen beiden vorherigen Aufenthalten hatte ich nie Probleme mit irgendjemandem und ich erwartete, einfach meine 3 Tage abzusitzen und das war's. Ich wurde in mein Zimmer gebracht und die Krankenschwester sagte mir, dass ich das Zimmer mit einem Typen namens Tim teilen würde. Sie fing an, so etwas zu sagen wie, Tim ist ein guter Kerl, was mich natürlich ein wenig alarmierte. Aber wir sind in einer psychiatrischen Abteilung. Jeder hier hat Probleme. Diese Zimmer sind im Grunde wie jedes heruntergekommene Motelzimmer, nur ein bisschen größer. 2 Betten, ein Badezimmer, das nervt, weil es keine richtige Tür hat, ein Schreibtisch und jeder Patient hat seinen eigenen Schrank. Es ist 15 Uhr und Tim schläft tief und fest, was hier nicht so ungewöhnlich ist. Jeder ist unter verschiedenen Medikamenten, die sie benommen machen, oder hat einfach seltsame Schlafgewohnheiten, also schenke ich dem nicht so viel Aufmerksamkeit. Tatsächlich war ich, nachdem ich Stunden in der Notaufnahme und noch ein paar Stunden mit der Anmeldung hier verbracht hatte, auch erschöpft und beschloss zu versuchen zu schlafen. was ich fast sofort tat. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich geschlafen habe, aber als ich aufwachte, war es draußen völlig dunkel und nur das kleine Nachtlicht, das nicht ausgeschaltet werden kann, erhellte das Zimmer ein wenig. Tim saß auf seinem Bett, völlig wach und machte Geräusche. Ich sagte zu ihm: »Alles klar, Mann? Ich bin Brian. Ich hätte dich früher begrüßt, aber du hast geschlafen.« Ich versuchte, so freundlich wie möglich zu sein, weil es einfacher ist, in solchen Orten mit allen auszukommen. Er antwortete: »Ja, ich versuche, so viel wie möglich zu schlafen, um nicht mit diesen Dämonen interagieren zu müssen.« Das hätte ein riesiges Warnsignal für mich sein sollen, und ich hätte einen Zimmerwechsel verlangen sollen. Aber Tim war viel kleiner als ich, und man wird bei der Ankunft durchsucht, also hatte ich wirklich keinen Grund, Angst vor ihm zu haben. Also beschloss ich, ein Gespräch mit ihm über diese Dämonen zu führen, die sich für ihn als alle Krankenschwestern und Ärzte herausstellten. Nachdem ich eine Weile mit ihm gesprochen hatte, sagte ich ihm, dass ich sehr müde sei und noch ein bisschen schlafen müsse. In diesem Moment sagte er zu mir: »Okay, es ist schön, endlich einen menschlichen Mitbewohner im Zimmer zu haben.« Ich nahm das als Zeichen, dass er einverstanden war und ich nicht mit einem offenen Auge schlafen musste. Ich wachte früh für das Frühstück auf, da ich seit 24 Stunden nichts gegessen hatte, und setzte mich hin. Tim kam heraus und setzte sich zu mir. Abgesehen davon, dass er sich auf die Krankenschwestern und Ärzte als Dämonen bezog, schien er ziemlich normal zu sein, und wir sprachen eine Weile über normale Dinge, bis er plötzlich aufhörte zu reden und etwas hinter mir anstarrte. Er sagte zu mir: »Siehst du sie? Das ist Jessica. Sie ist ein Engel.« Ich drehte mich um und sah ein sehr hübsches Mädchen, das etwas über 20 Jahre alt zu sein schien, vielleicht sogar 18 oder 19. Sie winkte und sagte Hallo zu Tim und praktisch jedem im Speisesaal. Sie schien eines dieser sehr fröhlichen Mädchen zu sein, die sich bemühen, nett zu allen zu sein. Als ich wieder hinsah, starrte Tim sie zu intensiv an und ich schnippte mit den Fingern. »Hey Mann, erschreck sie nicht!« Er gab mir einen sehr verwirrten Blick, als hätte ich das Absurdeste der Welt gesagt, und dann wurde er sehr still. Ehrlich gesagt dachte ich nicht so viel darüber nach, da ich meine eigenen Probleme zu bewältigen hatte. Der Rest des Tages verlief wie üblich an einem solchen Ort. Man geht zu Besprechungen, spricht mit seinem Arzt, nimmt seine Medikamente und so weiter. Aber die meiste Zeit langweilt man sich einfach. Der Fernseher hat nur 4 Sender, und obwohl einer davon HBO ist, war es immer unvorhersehbar. Also verbrachte ich die meiste Zeit damit, Bücher im Gemeinschaftsraum zu lesen. Während ich las, kam Jessica auf mich zu, setzte sich neben mich und stellte sich vor. Sie begann mir alle möglichen Fragen über meine Tattoos, was ich las, und im Grunde meine ganze Lebensgeschichte zu stellen. Wie ich war sie im Grunde eine normale Person, die eine schwere Zeit durchmachte, ohne psychische Erkrankung. Sie hatte nur Angstzustände, die bei ihr Panikattacken auslösten, hauptsächlich weil sie gerade mit dem College angefangen hatte und den Druck nicht gut bewältigte. Wir unterhielten uns schließlich ein paar Stunden lang und ich dachte in dem Moment nicht darüber nach, aber Tim ging immer wieder an uns vorbei. Viele Leute gingen in diesem Ort hin und her, um die Zeit totzuschlagen, also schenkte ich dem nicht wirklich Aufmerksamkeit. Ich erfuhr später, dass er mich jedes Mal anstarrte, wenn er vorbeikam. Nachdem ich eine Weile mit Jessica gesprochen hatte, sagte ich ihr, dass ich vor dem Abendessen ein Nickerchen machen würde und wir später weiterreden könnten. Wie ich bereits erwähnt habe, haben die Badezimmer hier nur halbe Türen, wie die Türen eines Western Saloons, aber solide. Als ich also herauskam, konnte ich Tims Beine und Socken unter der Tür sehen. Ich sagte zu ihm: »Was ist los, Mann? Musst du auf die Toilette? Ich bin gleich fertig, ich muss mich umziehen.« Aber er sagte nichts und blieb einfach dort stehen. Ich sagte zu ihm: »Mann, geh zurück, du machst mir ein bisschen Angst.« Jetzt konnte ich ihn sehr schnell und schwer atmen hören. Diese Türen haben kein Schloss, also konnte er sie einfach öffnen, wenn er wollte. Ich sagte zu ihm: »Mann, du musst zurückgehen, ich muss raus.« Und dann begann er mich anzuschreien. »Du bist Satan. Du bist Luzifer.« Immer und immer wieder. Ich war in diesem Moment wirklich verängstigt. Wenn ich die Tür öffnete und ihn verprügelte, wäre ich derjenige, der eine Spritze bekam und in die Isolationszelle gesteckt würde. Aber ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Obwohl er so laut schrie, wie er konnte, schien keine Krankenschwester zu kommen. Die Zimmertüren hier sind sehr dick, wahrscheinlich weil die Patienten mitten in der Nacht gerne schreien und sie nicht wollen, dass die anderen Patienten aufwachen. Das ist eine gute Politik, aber es brachte mich in diesem Moment in eine schwierige Situation. Nachdem es etwa 10 Minuten so schien, aber es war wahrscheinlich näher an 1, und gerade als ich bereit war, die Badezimmerszene aus Eastern Promises nachzustellen, hörte er auf und verließ das Zimmer. Ich zog mich an und ging sofort zu einer Krankenschwester, um ihr zu erzählen, was gerade passiert war. Ich habe keine Ahnung, was sie zu ihm gesagt haben, aber sie brachten mich sofort in ein anderes Zimmer. Ich habe ihn den Rest der Nacht überhaupt nicht gesehen, aber ich war wirklich verängstigt. Niemand hatte mich jemals angeschrien, eingesperrt oder so etwas zuvor, und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Da es keine Schlösser gibt, hatte ich keine Ahnung, wie spät es war, als ich ihn aus dem Gemeinschaftsraum hörte, wo die Krankenschwesternstation ist. Wo ist er? Warum kommt er nicht schlafen? Er benutzte den gleichen Tonfall wie beim Anschreien im Badezimmer. Ich öffnete die Tür einen Spalt und konnte hören, wie die Krankenschwester mit ihm sprach. Du wirst ihn tagsüber sehen und dann mit ihm sprechen können. Geh zurück ins Bett. Aber er bestand darauf. Aber ich muss ihn heute Nacht sehen. Es ist dringend. Das ging noch etwa 30 Sekunden so weiter, bis endlich die Sicherheit kam. Ich hörte einen Kampf, aber es gab keine Möglichkeit, dass ich rausging, um zu sehen, was passierte. Ich konnte ihn schreien hören, aber ich konnte nicht unterscheiden, was er sagte, und schließlich verstummten die Schreie. Sie brachten ihn woanders hin, wahrscheinlich in die Isolationszelle, die auf der anderen Seite der Abteilung war. Unnötig zu sagen, dass ich, obwohl er angeblich in der Isolationszelle war, die ganze Nacht wach blieb. Der Morgen kam und mein Arzt war bereits da, was mir sehr seltsam vorkam, da ich ihn normalerweise erst nach dem Abendessen sah. Er rief mich sofort in den Besprechungsraum, sobald er mich sah, und fragte mich im Grunde nach meiner ganzen Geschichte der Interaktionen mit Tim. Ich erzählte alles und am Ende sagte er mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Tim sei in ein anderes Krankenhaus verlegt worden. Aber er sagte es mit Namen. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht, also weiß ich, dass das Krankenhaus, das er erwähnte, sehr streng ist. Die Art von Ort, an dem man die meiste Zeit in einem Zimmer eingesperrt ist. Ich fühlte mich ein wenig schlecht, weil er nur dachte, ich stehle seinen Engel, und er schrie mich nur an. Nichts allzu Schlimmes. Aber nun, es ist auch gut zu wissen, dass ich keinen armen Kerl ins Gesicht schlagen muss, weil er mich erschreckt hat. Also beendete ich meinen Aufenthalt und fühlte mich wirklich viel besser. Die Dinge sind besser geregelt und ich bin bereit aufzuhören, ein Einsiedler zu sein. Meine Großmutter holte mich ab und ich dachte, wir wären bereit zu gehen. Aber der Arzt war wieder da, sehr früh, und meine Großmutter warf mir einen Blick zu, der mich ein wenig erschreckte. Ich dachte, sie würden mich länger dort behalten. Noch einmal gingen wir in den Besprechungsraum, und dort erzählten sie mir, was wirklich in dieser Nacht passiert war, was sie mich nicht wissen lassen wollten, bevor ich meine Behandlung abgeschlossen hatte. In dieser Nacht ging Tim immer wieder hinaus, um die Krankenschwester zu fragen, wann ich ins Zimmer zurückkommen würde. Die Krankenschwester sagte ihm einfach, er würde mich am Morgen sehen, ohne ihm zu sagen, dass ich das Zimmer gewechselt hatte. Anscheinend ging das stundenlang so weiter, bis er schließlich anfing, darüber zu schreien. Als er schrie und die Sicherheit kam, brachten sie ihn in die Isolationszelle und gaben ihm eine Spritze, um ihn zu beruhigen. Glücklicherweise rief die Krankenschwester Tims Arzt an und erzählte ihm von der Situation, und sein Arzt sagte, es sei besser, Tim für ein paar Tage in die mittlere Sicherheitsabteilung zu verlegen, die direkt oben war, bis ich weg war. Als sie Tims Kleidung und Vorräte holten, fanden sie ein 7 Zoll, 18 Zentimeter, langes Metallstück, das er von einem Tisch im Fernsehraum abgerissen hatte. Der Fernsehraum hat eine Kamera, aber er hat auch Fenster, von denen aus man die Krankenschwesternstation sehen kann, die nicht immer besetzt war. Also schätze ich, er wartete, bis sie weg waren, und arbeitete daran, bis er es abbrach. Ich bin zu 99 sicher, dass die Bitte um einen Zimmerwechsel das war, was mich davor bewahrte, im Schlaf erstochen zu werden. Und die Ärzte stimmten zu, also schickten sie ihn in das strengste Krankenhaus. Da er mich nie angegriffen oder so etwas getan hatte, wurde er keines Verbrechens beschuldigt. Und ich habe keine Ahnung, wie lange sie ihn in dem anderen Krankenhaus behielten. Aber ich wäre ein glücklicher Mann, wenn ich ihm nie wieder begegne. Als ich 7 Jahre alt war, erkrankte ich an spinaler Meningitis. Ich war gerade alt genug, um zu verstehen, wie nah ich dem Tod durch die Krankheit war und hatte noch weniger eine Ahnung davon, was mir während der Behandlung widerfahren würde. Meine Mutter brachte mich ins Krankenhaus und sagte den Ärzten, sie sollten alles tun, um mich zu retten. Sie mussten eine Lumbalpunktion durchführen, bevor sie mit der Behandlung fortfahren konnten. Der Ausdruck im Gesicht meiner Mutter, als sie das sagten, verriet mir alles, was ich wissen musste, obwohl ich keine Ahnung hatte, was eine Lumbalpunktion war. Ich erinnere mich, wie meine Mutter die Ärzte anflehte, einen Weg zu finden, das Verfahren für mich weniger traumatisch zu gestalten. Aber aus irgendeinem Grund konnten sie mich nicht unter Vollnarkose setzen. Stattdessen boten sie eine damals neue, experimentelle Behandlung für Menschen an. Intravenöses Ketamin. Meine Mutter hatte noch nie von diesem Medikament gehört und mein Vater war nicht dabei. Sie erklärten ihr, dass es traditionell als Beruhigungsmittel für Pferde verwendet wurde, aber kürzlich für den Einsatz beim Menschen auch in der pädiatrischen Versorgung zugelassen worden war. Seitdem schwört meine Mutter, dass dies alles war, was ihr gesagt wurde. Vielleicht war es ein Notfall, oder vielleicht dachten die Ärzte, wenn sie ihr alles erzählten, was es bedeutete, unter dem Einfluss der Droge zu stehen, würde sie sich weigern, sie mir zu verabreichen, was in ihren Augen die Lumbalpunktion noch unerträglicher machen würde. Ehrlich gesagt verwirrt es mich, dass die Ärzte erwogen, einem Kind Ketamin zu verabreichen, aber genau das geschah. Sie brachten mich in den Operationssaal und erklärten mir, was passieren würde. Ich müsste mich auf die Seite legen und sie würden eine Nadel in meinen Rücken einführen, was extrem unangenehm sein würde. Ich weiß, dass die das sagten, aber in diesem Moment war ich so desorientiert, verängstigt und verwirrt, dass alles wie Kauderwelsch klang, wie wenn die Erwachsenen in Charlie Brown sprechen und man nur »wah, wah, wah« hört. Alle Ärzte und Krankenschwestern trugen Masken und Kittel, was sie fast unmenschlich erscheinen ließ. Ich musste mich ausziehen und ein Krankenhaushemd anziehen, was den Stress noch verstärkte, da ich vor einer Gruppe von Fremden exponiert sein musste. Das Einzige, was mich bei Verstand hielt, war, dass meine Mutter bei mir sein konnte, um meine Hand zu halten. Doch bevor sie die Punktion durchführten, setzten sie die intravenöse Nadel in meinen Arm, um das Ketamin zu verabreichen. Ich weinte und schrie, und ich erinnere mich, wie ich mich wand, nur weil diese Nadel in mir steckte, ohne überhaupt zu verstehen, wie viel schlimmer die nächste sein würde. Dann drehten sie mich auf die Seite, und ich hielt die Hand meiner Mutter, drückte sie fester als zuvor, sah ihr in die Augen, weinte und versuchte, tapfer zu sein und still zu liegen. Zuerst spürte ich nur die Kälte des Krankenhauses auf meinem Rücken, aber dann geschah etwas. Alles begann sich seltsam anzufühlen. Heute weiß ich, dass es das Ketamin war, das zu wirken begann, aber damals verstand ich es nicht. Ein Gefühl absoluten Terrors durchflutete meinen Körper und ich hatte das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, als ob meine Seele Sekunde für Sekunde entweichen würde. Dann fühlte ich buchstäblich, wie ich starb und in den Himmel aufstieg. Ich erhob mich vom Tisch und konnte meinen eigenen Körper und alle um mich herum sehen. Was ich sah, erfüllte mich mit einer Mischung aus Terror und Hass. Der Arzt richtete die Nadel auf meinen Rücken und zum ersten Mal sah ich, wie groß sie war. Da war meine Mutter, die alles sah und zuließ, dass dies geschah. Plötzlich wusste ich, dass ich es nicht mehr ertragen konnte. Ich schrie, trat und schlug um mich, entschlossen, von diesem Tisch zu steigen und zu fliehen. Die Krankenschwestern versuchten, mich festzuhalten, aber es fiel ihnen schwer, mich ruhig zu halten. Jemand rief nach mehr Hilfe, und dann kamen zwei große, muskulöse Krankenschwestern herein und hielten mich fest, zusammen mit 4 oder 5 anderen Personen. Meine Mutter weinte in einer Ecke. Anscheinend hatte ich sie ins Gesicht geschlagen. Aber ich konnte immer noch alles sehen, was um mich herum geschah. und die intravenöse Tropfinfusion verabreichte weiterhin Ketamin direkt in mein Blut, das direkt in mein Gehirn gelangte. Jetzt sahen all die Masken und Kittel der Ärzte und Krankenschwestern überhaupt nicht mehr menschlich aus. Sie sahen aus wie Monster, sogar wie Dämonen, kranke, verdrehte und wahnsinnige Kreaturen, an die meine Mutter meine Seele verkauft hatte. Und jetzt entrissen sie mir meine Seele mit dieser schrecklichen Nadel. Ich sah meine Mutter mit bitterer Verachtung an und schrie sie an, dass ich sie hasste, weil sie zuließ, dass mir das geschah. Das ließ sie nur noch mehr weinen. Egal wie sehr ich mich wehrte, sobald sie mich festhielten, konnte ich mich nicht einmal mehr winden. Sie hielten mich fest und beendeten die Lumbalpunktion. Als die Nadel in meinen Rücken eindrang, fühlte es sich an, als würde ich innerlich zerrissen. Und weil ich mich so viel bewegte, durchzogen Wellen von Schmerz meinen Körper. Schließlich akzeptierte ich, dass ich still liegen musste, aber es war schrecklich. Ich fühlte, wie mein Wesen entzogen wurde. Etwas, das ich nie zurückbekommen würde. Glücklicherweise war nach einigen Sekunden alles vorbei, aber ich war nicht mehr derselbe. Ich bewegte mich stundenlang nicht mehr danach und sprach nicht mit meiner Mutter, noch sah ich sie an. Als Kind unter Drogen gesetzt zu werden und eine Nadel in mein Rückenmark gestochen zu bekommen, ist leicht die traumatischste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Und das Dümmste, was ich an allem hasse, ist, dass alles nur dazu diente, zu bestätigen, was die Ärzte im Grunde schon wussten. Dass ich an spinaler Meningitis litt. Als ich ein Teenager war, gab es ein altes, verlassenes Krankenhaus, das im 19. Jahrhundert erbaut worden war. Es war schon lange ersetzt und zu einer Ruine verfallen. Es konnte nicht abgerissen werden, weil es ein historischer Ort war, aber es konnte auch nicht wiederverwendet werden. Seit seiner Schließung hatte sich niemand um die Instandhaltung gekümmert. Die Sicherheit war praktisch nicht vorhanden, also wurde es in meiner Nachbarschaft zu einem Initiationsritus, an Halloween über den Zaun zu klettern und die Ruinen zu erkunden. Schließlich kam der Moment, in dem meine Freunde und ich uns trauten und wussten, dass wir die Nächsten sein würden, die es versuchten. Wir machten uns nicht einmal die Mühe, uns zu verkleiden. Niemand wollte Süßes oder Saures machen oder zu einer Party gehen. Die coolste Party der Stadt würden wir und unsere Freunde auf dem Dach des alten Krankenhauses sein. Alles, was wir tun mussten, war, einen Weg nach oben zu finden und die zahlreichen Gefahren auf dem Weg zu vermeiden, über die viel geredet wurde unter denen, die es schon getan hatten. Zerbrochenes Glas, rostige Nägel, illegale Bewohner, Falltüren, eingestürzte Dächer und sogar Geister. Angeblich. Verständlicherweise waren wir ein wenig nervös, aber auch aufgeregt. Es war das Coolste, was irgendjemand von uns je gemacht hatte. Es schien sogar einen Weg zu geben, der für uns von denen vorgezeichnet war, die es vor uns getan hatten. Die Tür am Haupteingang war bereits offen, also traten wir problemlos ein. Sofort im ersten Stock gab es eine Triagestation. Es war zu dunkel, selbst mit unseren Taschenlampen, um weit den Flur hinunter zu sehen. Die Treppe war gleich da. Nicht viel passierte auf dieser Ebene, also beschlossen wir, das Erdgeschoss nicht zu erkunden und gingen direkt in den zweiten Stock des dreistöckigen Gebäudes. Die Decke war auf dem Treppenabsatz des zweiten Stocks eingestürzt, also verließen wir ihn, um nach einer anderen Treppe zu suchen. Der zweite Stock war irgendwie noch dunkler. Der Boden unter unseren Füßen war weich und schien jeden Moment nachgeben zu können, also verteilten wir uns, um unser Gewicht zu verteilen. Wir dachten, wir wären schlau, indem wir leise blieben, aber auf alles hinwiesen, was uns auffiel. Alte medizinische Abfälle, seltsame Stapel von Betten, die bestimmte Türen blockierten, die wir nicht zu betreten wagten, und Schilder, die anzeigten, was dort gewesen war, damit wir uns vorstellen konnten, wie der Ort in seiner Blütezeit ausgesehen hatte. Es war zweifellos weit davon entfernt, als wir ankamen. Schimmel wuchs an den Wänden, Schlangen schlängelten sich zwischen den Deckenpaneelen hindurch und Wasser tropfte vom dritten Stock. Jedes Geräusch, das wir machten, hallte so wider, als ob in jeder Ecke ein Fremder flüsterte. Wir sagten immer wieder, wie cool wir alles fanden, aber im Inneren glaube ich, dass wir alle Angst hatten. Das Letzte, was wir wollten, war, dass ein verrückter Obdachloser uns anfiel, weil wir in sein Zuhause eingedrungen waren, oder dass eine der vielen Geistergeschichten über das angebliche Spukkrankenhaus wahr wurde. Selbst Jahrzehnte nach seiner Schließung und für naive und sorglose Jungen wie uns konnten wir buchstäblich die anhaltende Präsenz des Leidens und der verdammten Seelen spüren, die an dem Ort, in den wir eingedrungen waren, umgekommen waren. Doch das Einzige, was dort zu leben schien, waren Ratten und Fliegen, nicht so viele, wie wir erwartet hatten. Nach ein paar weiteren Minuten der Erkundung erreichten wir schließlich die andere Seite des Gebäudes und fanden eine weitere Treppe. Diese führte bis zum Dach. Als wir in den feuchten Betonschacht eintraten, konnten wir die Außenluft durch eine offene Tür oder eine Luke hören und spüren. Was es auch war, wir waren gespannt, es herauszufinden. Wir beschleunigten unser Tempo, während wir die Treppe hinaufstiegen, aufgeregt, die Aussicht zu sehen. Wir bemerkten kaum das Moos, das auf den Stufen wuchs und unsere Schuhe rutschen ließ. Schließlich, oben auf der Treppe, war die offene Tür. Auf dem Treppenabsatz davor hielten wir alle an, um uns ein mentales Bild des Ortes zu machen. Glücklicherweise schien der Mond genau durch sie hindurch. Wenn einer von uns eine Kamera mitgebracht hätte, wäre es ein legendäres Foto geworden. Schließlich war es nur ein Moment der Wertschätzung, bevor wir alle unsere Reise beenden wollten. Von uns Vieren war ich der Letzte in der Reihe auf der Treppe. Ein Freund von mir führte die Gruppe an, während wir im Gänsemarsch hinaufstiegen. Wir waren nur Sekunden davon entfernt, es zu schaffen, aber dann geschah das Letzte, was wir hätten erwarten können. Aus dem Nichts explodierte eine Schar Fledermäuse aus einem Nest, das wir nicht gesehen hatten. Mein Freund an der Spitze erschrak, rutschte auf dem Moos aus und fiel nach hinten, was eine Kettenreaktion auslöste, die uns wie Dominosteine umfallen ließ. Drei meiner Freunde fielen auf mich und mein Kopf schlug direkt auf den Beton. Das ist das Letzte, an das ich mich erinnere, bevor ich in einem echten Krankenhaus aufwachte. Ich hatte mir den Kopf aufgeschlagen und den Schädel gebrochen. Meine Freunde mussten mich den ganzen Weg aus dieser verlassenen Ruine tragen und Hilfe für mich holen. Sie mussten es mir 100 Mal erzählen, bevor ich endlich akzeptieren konnte, was passiert war. Leider hat es keiner von uns geschafft, das Dach des verlassenen Krankenhauses zu erreichen, wie wir es uns an diesem Abend erhofft hatten. Aber ich bin froh, Freunde gehabt zu haben, die gut genug waren, mir zu helfen, als ich es brauchte. Bis heute glauben mir viele Leute nicht, wenn ich sage, dass genau das passiert ist und warum ich gefallen bin. Sie sagen, Fledermäuse bleiben nachts nicht in ihren Nestern. Aber ich schätze, sogar nachtaktive fliegende Säugetiere schlafen manchmal gerne ein bisschen. Ich bin kein Experte, aber das ist, was ich gesehen habe. Ich war über 40 Jahre lang Krankenschwester. Den größten Teil meiner Karriere verbrachte ich in Krankenhäusern, arbeitete in den ersten Jahren in der Notaufnahme, ER, und wechselte später auf die Intensivstation, ICU. Ich habe viele schreckliche Dinge gesehen, die Menschen widerfahren sind, und entwickelte einen starken Magen für alle Arten von Situationen. Ich könnte 1000 Geschichten erzählen, aber es gibt eine, die über alles hinausgeht, und das Schlimmste ist, was ich je erlebt habe. Es geschah in meinem ersten Jahr auf der Intensivstation, und ich habe bis heute keine Erklärung dafür. Bevor er unter meine Obhut kam, wurde ein Mann mit seltsamen Zinnitmal-Symptomen in die Notaufnahme gebracht. Delirium, Erbrechen und was wie Verbrennungen ersten Grades am ganzen Körper aussah. Zunächst dachten sie, es sei durch eine Chemikalie verursacht, was sie dazu veranlasste zu glauben, dass sie seine Haut reinigen und sein System entgiften müssten. Als sie jedoch versuchten, seine Haut zu waschen, löste sie sich einfach ab. Was wie Verbrennungen ersten Grades aussah, war in Wirklichkeit nur die Spitze des Eisbergs, ein Eisberg der vollständigen Gewebezerstörung. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Notfallteam keine Ahnung, womit sie es zu tun hatten. Dies war vor Jahrzehnten, lange vor dem Internet. Der Mann weigerte sich, Fragen dazu zu beantworten, was ihm passiert war, und hatte keinerlei Identifikationspapiere bei sich. Es war, als ob er einfach dort abgeladen worden wäre. Schließlich stellten die Ärzte fest, dass der Mann an einer akuten Strahlenkrankheit litt, aber die Dosis, die er erhalten hatte, und der Schweregrad seines Falls blieben unbekannt. Alles, was wir wussten, war, dass es ernst war und er wahrscheinlich nicht überleben würde. Er wurde auf die Intensivstation verlegt und dort lernte ich ihn kennen. Ich wusste, dass es nicht lange dauern würde, bis es unmöglich sein würde, irgendwelche Informationen von ihm zu bekommen, selbst wenn er uns etwas sagen wollte. Also bombardierte ich ihn jedes Mal mit Fragen, wenn ich etwas für ihn tat, sei es das Wechseln der Infusion oder das Messen seiner Vitalzeichen. Ich fragte ihn nach seinem Namen, ob er eine Familie hatte und wie er der Strahlung ausgesetzt worden war. Ich fragte ihn, ob er eine Ahnung hatte, wie viel Strahlung er erhalten hatte, aber er beantwortete die meisten meiner Fragen nicht. Das Einzige, was er mir wirklich sagte, und anscheinend das Einzige, was er überhaupt jemandem sagte, war: Ich wünschte, sie hätten mich erschossen. Es war, als ob ihm die Worte entglitten, trotz seiner Bemühungen, sie für sich zu behalten. Sofort schien er zu bereuen, etwas gesagt zu haben. Ich fragte weiter, wer sie waren, aber nach diesem einen Satz versiegelten sich seine Lippen. Die Tage vergingen und sein Zustand verschlechterte sich. Seine Haut begann sich in einem Regenbogen von Farben zu verfärben, während sie sich auflöste und verflüssigte, durch alle Verbände sickerte, die wir anlegten, und sich bei der geringsten Berührung von seinem Körper löste. Ich dachte, er würde vor Schmerzen schreien, aber die meisten seiner Nervenenden hatten sich bereits in eine formlose Masse verwandelt. Der Schaden war überall in seinem Körper, konzentrierte sich aber auf seine Hände und Füße, breitete sich über seine Arme und Beine aus und ließ seine lebenswichtigen Organe für den Schluss übrig. Fast so, als ob es absichtlich und grausam sicherstellen wollte, dass er so lange wie möglich bei Bewusstsein blieb, während sein Körper zerstört wurde. Wir hätten nie herausgefunden, wer er war oder wie er mit Strahlung vergiftet worden war, wenn seine Familie nicht am dritten Tag zufällig aufgetaucht wäre. Sie waren durch alle Krankenhäuser der Gegend gereist und hatten nach einem Mann gefragt, der 3 Tage zuvor verschwunden war. Sie beschrieben das Aussehen des Mannes sehr detailliert, was bedeutete, dass der Mann, den sie suchten, der war, der sich auf der Intensivstation in eine formlose Masse verwandelte. Heutzutage hätten wir ihnen möglicherweise den Zutritt verweigern müssen, aufgrund der HIPAA-Vorschriften. Aber damals war alles anders. Und jeder im Krankenhaus wollte, dass dieser arme Mann etwas Gutes hatte, bevor er starb. Wir ließen seine Familie zu ihm kommen, aber sie konnten ihn nicht ansehen, ohne in hysterische Tränen auszubrechen. Nach dem Wiedersehen baten wir sie um Informationen. Und erst dann bekamen wir etwas. Er arbeitete für die Regierung als Manager für nukleare Abfälle. Er war einer von denen, die die Fässer mit radioaktivem Abfall vergruben und hatte eine lange Liste von Beschwerden über die mangelnden Sicherheitsvorschriften gesammelt. Leider wurde er von einigen Regierungsbeamten entdeckt, die, wie sie glaubten, ein Feuer in seinem Büro legten und all seine Arbeit zerstörten. Am selben Tag verschwand er. Was ich daraus und aus dem, was er mir sagte, schließe, ist, dass sie ihn zwangen, irgendeine tödliche toxische Verschüttung zu beseitigen und darüber den Mund zu halten, es sei denn, er wollte, dass seine Familie ein ähnliches Schicksal erleidet. Das erklärte, warum er uns nichts sagte, aber vieles ergab immer noch keinen Sinn. Doch nichts davon war wichtig, er war todkrank. Aber leider wollte seine Familie, dass wir ihm jede mögliche Chance gaben, am Leben zu bleiben. Wir alle wussten, dass dies nicht möglich war und ihn nur noch mehr leiden lassen würde. Ich war jedoch nicht darauf vorbereitet, wie es geschehen würde. Langsam schmolz das Fleisch seiner Arme und Beine, legte seine Knochen frei und zwang uns zur Amputation. Ich assistierte dem Chirurgen in diesem Moment. Ich werde nie vergessen, wie seine Knochen geworden waren. Weich, fast wie Gummi. Danach war er nur noch ein Torso und ein Kopf. Aber der Horror breitete sich weiter aus. Als es sein Gesicht erreichte, schmolz seine Haut über seinen Augen und blendete ihn. Er ertrank fest an dem Strom seiner sich auflösenden Zunge. Sein Zahnfleisch zog sich zurück, sodass seine Zähne ausfielen. Er konnte immer noch atmen, aber er musste durch die formlose Masse gurgeln und schlucken, nur um ein wenig Luft zu bekommen. Oft wird angenommen, dass Verbrennungen die schlimmste Art von Schaden sind, die ein menschlicher Körper erleiden kann. Aber diese Art von Strahlenschaden ist irgendwie noch schlimmer. Er verweste wie eine Leiche, aber er war am Leben. Er atmete noch. Ich kann mir nicht vorstellen, welche mentale Qual er die ganze Zeit durchmachte, gefangen in seinem Körper, während er langsam unerkennbar wurde und schließlich alles verschwand. Die ganze Zeit konnte er sich nicht bewegen oder sprechen und kaum atmen. Irgendwann konnte er nicht mehr sehen oder hören, aber er wusste, dass er zu einer grotesken und monströsen Sache geworden war, die niemals existieren sollte. Und das wäre die letzte Erinnerung, die seine Lieben an ihn hatten. Ich kann nur hoffen, dass er nichts davon fühlte, aber ich werde es nie wissen. Schließlich, nach Wochen des Horrors, stimmte seine Familie zu, die Bemühungen, ihn am Leben zu erhalten, einzustellen. Dann konnte er endlich sterben. Seitdem habe ich Albträume davon. Ich denke, es war die langsame Progression, zu einer Abscheulichkeit der Existenz zu werden, die mich am meisten beeinflusst hat. Von allen Arten zu sterben, muss das die schlimmste sein. Schließlich, nach Wochen des Horrors, stimmte seine Familie zu, die Bemühungen, ihn am Leben zu erhalten, einzustellen. Dann konnte er endlich sterben. Seitdem habe ich Albträume davon. Ich denke, es war die langsame Progression, zu einer Abscheulichkeit der Existenz zu werden, die mich am meisten beeinflusst hat. Von allen Arten zu sterben, muss das die schlimmste sein. Ich war etwa 10 Jahre lang chirurgischer Techniker im Bereich der Geburtshilfe. Fast 4 dieser 10 Jahre arbeitete ich in einem katholischen, gemeinnützigen Krankenhaus. Als ich in der Abteilung anfing, arbeiteten dort bereits 2 Technikerinnen, Mary und Jess, seit langem. Sie erzählten mir Geschichten über Schwester Mary Margaret, die chirurgische Technikerin gewesen war, als das Krankenhaus noch von Nonnen geleitet wurde. Schwester Mary Margaret war sehr streng und tolerierte keine Fehler ihrer Kollegen. Jess kannte Schwester Mary Margaret, aber Mary hatte so lange dort gearbeitet, dass sie tatsächlich mit der Nonne zusammengearbeitet hatte. Mary begann, Geschichten über Zeiten zu erzählen, in denen sie Schwester Mary Margaret im Operationssaal gehört hatte, lange nach ihrem Tod, sogar bis heute. Als geborene Skeptikerin dachte ich, Mary und Jess würden mir einen Streich spielen, und ich glaubte kein Wort ihres Unsinns. Nun springen wir zum Ende meiner Einarbeitungszeit, als ich begann, meine 12 Stunden Nachtschichten zu arbeiten. Ich war hinten, bereitete den Operationssaal vor oder räumte Vorräte auf, und ich hörte das Schleifen von Schuhüberziehern. Genau wie Absätze ein Klick-Klack-Geräusch machen, gibt es ein sehr deutliches Geräusch, das Schuhüberzieher verursachen, wenn sie über den Krankenhausboden schleifen. Ich überprüfte es und dachte, Mary oder Jess hätten eine der Nachtschwestern überredet, mir einen Streich zu spielen, um zu sehen, ob ich darauf hereinfallen würde. Also ging ich in den Flur, bereit, jeden zu erschrecken, der versuchte, mich hereinzulegen, aber als ich in den Flur sprang, war niemand da. Keine Bewegung im Flur, keine Türen, die sich öffneten, keine Gespräche über die Gegensprechanlagen, nichts. Unnötig zu sagen, dass ich wirklich verwirrt war. Also zuckte ich nur mit den Schultern und machte weiter. Mit der Zeit wurden diese Vorfälle immer häufiger. Wir bekamen neue Mitarbeiter und Mary und Jess bildeten sie aus. Mary und eine neue Praktikantin erlebten einen Vorfall, bei dem sterile Vorräte auf dem Bett im Operationssaal lagen und eine Absaugbirne von der Spitze des chirurgischen Stapels in einem 90-Grad-Winkel für etwa 1 Minute schwebte, bevor sie einfach zu Boden fiel. Ich begann wirklich ihnen zu glauben, als sie mir die Geschichte während der Übergabe erzählten. Ich konnte sehen, dass sie ernsthaft verstört waren von der Erfahrung. Und ich fühlte mich ziemlich schlecht für sie. Sie hatten Angst. Glauben Sie mir, diese beiden waren keine Schauspielerinnen. Es gab keine Möglichkeit, dass sie eine Oscar-würdige Leistung abliefern konnten. Ich hatte weiterhin meine eigenen Begegnungen mit dem Schleifen von Schuhüberziehern, unverständlichem Gemurmel und allen typischen Merkmalen eines Spukhauses. Einige meiner Kollegen berichteten von ähnlichen Aktivitäten. Allerdings war keine dieser Aktivitäten so schwerwiegend wie das, was Mary und ihre Praktikantin mit der in der Luft schwebenden Absaugbirne erlebt hatten. Wann hörte es auf, für mich lustig zu sein? Das war, als ich gegen 2.30 Uhr morgens in den Operationssaal ging, um Laken und steriles Wasser in den Wärmeofen zu räumen. Ich hatte das hunderte von Malen gemacht. Es war nichts Neues. Für diejenigen, die Krankenhauswärmeöfen nicht kennen, Sie sind das Äquivalent dazu, aus dem Krankenhaus zu gehen und direkt in Narnia einzutreten. Diese wundersamen Erfindungen sind es, die Krankenhausdecken so angenehm und warm machen. Wir legen auch steriles Wasser und Kochsalzlösung auf den Wärmeofen, um Flüssigkeiten zu erwärmen, die außerhalb verwendet werden, damit der Patient keine Unterkühlung erleidet. Es sieht buchstäblich aus wie ein industrieller Edelstahlkühlschrank, aber statt zu kühlen, wärmt er. Daher der Name Wärmeofen. Ich hatte den Wagen mit Laken und ein paar Flaschen Wasser und Kochsalzlösung gebracht, um alles wegzuräumen. Ich hatte den Wagen im Flur vor den beiden Operationssälen gelassen. Der Wärmeofen stand zwischen den beiden Operationssälen in einer kleinen Ecke neben unserem Notfallwagen. Wie Sie wissen, sind Krankenhäuser für ihre hellen, migräneauslösenden Lichter bekannt. Das war eines der wenigen Dinge, die ich an der Arbeit im Krankenhaus nicht mochte. Wann immer ich konnte, vermied ich die blendenden, fluoreszierenden Lichter so weit wie möglich. Also räumte ich den Wärmeofen ein, ohne die Lichter anzuschalten, um die Blendung zu vermeiden. Die Operationssäle waren dunkel und voller Schatten, aber ich konnte genug sehen, um mich zu bewegen. Ich bin sicher, jeder, der Kühlschränke und Gefrierschränke kennt, weiß, dass der Kühlschrankteil ziemlich kalt ist und der Gefrierteil offensichtlich gefroren. Krankenhauswärmeöfen funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Der Kühlschrankteil wärmt die Decken, während der Gefrierteil die Wasser- und Kochsalzlösungsflaschen stark erwärmt. Genau das wollen wir. Als ich ihn also öffnete, erwartete ich, dass eine Welle warmer Luft mich treffen würde. Aber es war kalt. Was? War er kaputt? Das musste es sein. Es gab keine Möglichkeit, dass dieser Wärmeofen so kalt war. Etwas stimmte nicht. Dann überprüfte ich auch den Gefrierteil, der eigentlich noch wärmer sein sollte. Aber er war sogar noch kälter. Etwas funktionierte nicht. Die Ventilatoren bliesen warme Luft, aber sie erwärmten nichts. Dann spürte ich eine überwältigende Präsenz und ein Gefühl der Angst, das ich bei der Arbeit noch nie gefühlt hatte. Ich drehte mich um und schaute nach oben, und ich sah einen schwarzen Nebel in der Nähe der Decke. Zuerst dachte ich, vielleicht war ein Teil der elektrischen Komponenten des Wärmeofens durchgebrannt, und dies war der Beginn eines Feuers. Das Problem war, dass der schwarze Nebel an der Decke und in der gegenüberliegenden Ecke des Wärmeofens war. Ich überprüfte die Anschlüsse des Wärmeofens und alles war, wie es sein sollte. Es gab nichts Falsches. Da war etwas in der Ecke des Operationssaals, das nicht freundlich, sondern bösartig war. Ich wusste, dass es nicht Schwester Mary Margaret war. Sie würde niemals etwas Bedrohliches tun. Ich kann nicht erklären, wie, aber ich wusste nicht nur, dass sie es nicht war, sondern auch, dass sie nicht da war, um mich vor irgendetwas zu schützen. Der Nebel glitt langsam von der Decke. Meine Mutter war Vizepräsidentin in unserem örtlichen Krankenhaus. Als das Krankenhaus gekauft und in ein öffentliches umgewandelt wurde, bauten sie ein neues Krankenhaus. Die oberste Priorität am Umzugstag war natürlich, alle Patienten sicher zusammen mit der Ausrüstung und den Medikamenten in das neue Krankenhaus zu verlegen. Das alte Krankenhaus wurde danach geschlossen, aber es wurde weiterhin als Lager genutzt, sodass das Personal im Laufe der Zeit zurückkehren konnte, um weniger wichtige Gegenstände abzuholen. Nur 3 Personen hatten Zugang zum alten Krankenhaus, mit Schlüssel und Sicherheitscode für die Alarmanlage, und meine Mutter war eine davon. Wenn jemand aus irgendeinem Grund zurück ins alte Krankenhaus musste, musste er von einem der 3 Verantwortlichen begleitet werden. Meine Mutter erzählte mir, dass es sich am Anfang nicht so seltsam anfühlte. Es schien einfach ein leeres Gebäude zu sein. Aber je länger es verlassen war, desto seltsamere Dinge begannen zu passieren. Einmal, als sie den Ort mit dem Vizepräsidenten für Bauwesen aufgrund eines heftigen Sturms, der das Dach der Intensivstation beschädigt hatte, besuchen musste, mussten sie die Schäden begutachten. Meine Mutter ging zuerst in ihr altes Büro, weil sie dachte, da ich schon hier bin, kann ich ein paar zurückgelassene Gegenstände mitnehmen. Sie hörte Musik, die durch den Flur klang, als sie herauskam, und nahm an, dass ihr Kollege im selben Stockwerk war und ein bisschen Lärm wollte, um sich nicht so zu fürchten, da er es hasste, dorthin zu gehen. Sie ging in den 5. Stock, wo der Schaden war, und ihr Kollege war dort. Sie fragte ihn, ob er auch gerade aus dem 1. Stock gekommen sei, und er antwortete, Nein, warum? Ich bin direkt in den 5. Stock gekommen. Wie ich bereits erwähnte, war dieses Gebäude stark mit Alarmanlagen gesichert und nur 2 weitere Kollegen hatten Zugang. Da meine Mutter bereits im Gebäude war, setzte sich die Alarmanlage zurück, sobald man das Gebäude betrat. Wenn einer der anderen eingetreten wäre, hätte er die Alarmanlage erneut ausgelöst, bevor er sie deaktivierte. Also war definitiv niemand sonst mit ihnen im Gebäude. Ich fragte meine Mutter, ob ich sie das nächste Mal begleiten könnte, wenn sie den Ort besuchen musste, was bald der Fall sein würde, damit sie das Bauteam hereinlassen konnte. Der Grund für die Reparatur des verlassenen Gebäudes war, wie ich sagte, dass sie es immer noch als Lager nutzten und nicht wollten, dass Nagetiere durch das Loch im Dach eindrangen. Es gab einige Dinge, die ich direkt erlebte. Grundsätzlich wurde alles, was das Budget nicht beeinflusste, einfach zurückgelassen. Ich kannte dieses Krankenhaus sehr gut, weil ich dort praktisch aufgewachsen bin. Ich ging nach der Schule dorthin, bis meine Mutter ihre Arbeit beendet hatte, und blieb in ihrem Büro oder besuchte die Patienten. Ich war auch in den Sommern, als ich älter war, dort als Freiwilliger tätig, also war es ein bisschen traurig, es so verlassen und vernachlässigt zu sehen. Was früher die Cafeteria war, war voller alter Stühle, kaputter Tragen und beschädigter Ausrüstung. Einige Flure hatten verlassene Tragen, was ihm ein unheimliches Gefühl verlieh. Viele Leute in der Stadt weigerten sich, dort vorbeizugehen, weil sie ebenfalls ein sehr unangenehmes Gefühl hatten. Jedenfalls ist mir Folgendes aufgefallen, als ich mit meiner Mutter dorthin ging. Nur der Generator des Gebäudes war eingeschaltet. Der Strom war abgestellt, aber die Lichter in den Zimmern gingen von alleine an, wenn wir vorbeikamen. Die Telefone, die abgestellt waren, klingelten, als wir an den Büros vorbeikamen. Die Hilfsknöpfe, die die Patienten benutzten, um aus ihren Zimmern zu rufen, klingelten ebenfalls. Und das Geräusch folgte uns, hörte auf einer Seite des Flügels auf und begann auf der anderen, sobald wir uns einer anderen Krankenschwesterstation näherten. Die Anruflichter der Patienten leuchteten auf, wenn wir an den Zimmern vorbeikamen. Und dies waren Lichter, die die Patienten von ihren Betten aus bedienten, aber es gab keine Betten oder anderen Schalter, um sie zu bedienen. Die Alarmanlage der Apotheke piepte ständig und es gab keine Möglichkeit, sie zu stoppen. Die Bauarbeiter waren natürlich verängstigt und wollten sicherstellen, dass der Strom wirklich abgestellt war, bevor sie mit der Arbeit begannen, wegen all der Lichter und Alarmanlagen. Meine Mutter sagte ihnen: "Ja, ich kann es euch zeigen." Sie sagten, dass dies die schnellste Arbeit sein würde, die sie je erledigt hätten. Der Kollege, der während der Schadensinspektion bei meiner Mutter war, ging eines Tages früh ins Krankenhaus, in der Erwartung, dass jemand mit Sicherheitsberechtigung eintreffen würde, und sah, dass im 5. Stock, auf der Intensivstation, ein Fenster offen war. Als das Krankenhaus geschlossen wurde, waren alle Fenster von innen gesichert, was bedeutete, dass sie von außen eingeschlagen oder von innen aufgeschraubt werden müssten. Er sah eine schattenhafte Gestalt, die aus dem Fenster zu ihm herausschaute, und erschrak sehr. Wie ich sagte, war das Gebäude alarmgesichert und überwacht, und es gab keinen Grund, warum dieses Fenster offen sein sollte, und es hätte Aufwand erfordert, dies zu tun. Ich ging eines Nachts ins Krankenhaus und blieb draußen, aber ich machte Fotos, um zu sehen, ob ich etwas einfangen konnte. Es waren zufällig Lichter an, aber sie sollten nicht an sein, wenn nur der Generator lief. Ich war mit einem Freund dort, und plötzlich schlug etwas von innen gegen das Glas. Das Krankenhaus bestand praktisch nur aus Fenstern, mit Trägern, die jedes Panel trennten, wenn das Sinn ergibt. Ich wartete einen Moment und sah dann meinen Freund an und sagte: "Du hast das gehört, oder?" Ich spezifizierte nicht, was ich gehört hatte, und er sagte: "Ja, ein paar Schläge gegen das Glas in unsere Richtung." Meine Kamera war voll aufgeladen und plötzlich ging sie aus. Ich sagte: "Okay, wir verschwinden von hier." Ich kam nach Hause, schloss sie an und sie zeigte sofort wieder fast volle Ladung an. Als das Krankenhaus noch in Betrieb war, gab es eine Präsenz in der Notaufnahme, die das Personal als Rose bezeichnete. Sie mischte sich nur in ein Zimmer ein. Sie konnten die Temperatur dort nicht kontrollieren, es konnte so kalt werden, dass sich Kondenswasser am Glas bildete. Die Geräte in diesem Zimmer spielten verrückt, Das Waschbecken ging von alleine an. Wenn neue Ärzte oder Krankenschwestern anfingen, sagten sie, diese Maschine muss überprüft oder ersetzt werden, weil sie nicht richtig funktioniert. Und das gesamte erfahrene Personal sagte, nein, das ist nur Rose, die herumspielt. Ein Chirurg weigerte sich, in einem bestimmten Zimmer der Intensivstation zu operieren. Er fragte meine Mutter, ob er einen Priester bringen könne, um einen Exorzismus durchzuführen. Sie erlaubte es, und ich glaube, er fühlte sich besser, wenn er danach dort vorbeikam. Aber er weigerte sich immer noch, das Zimmer zu betreten oder Patienten darin zu behandeln. Meine Mutter ist eine sehr praktisch denkende Anwältin und sagte, dass die Arbeit in einem Krankenhaus jeden Skeptiker in einen Gläubigen verwandeln würde. Schließlich gaben sie nach und rissen das Krankenhaus ab, verkauften das Grundstück. Ursprünglich hatten sie im Budget, es für 5 Millionen zu verkaufen, aber wie Sie sich vorstellen können, sind nicht viele Leute auf dem Markt, um ein verlassenes Krankenhaus aus den 60er Jahren zu kaufen. Es stand lange Zeit dort. Das neue Krankenhaus wurde 2010 eröffnet und das alte wurde erst 2019 abgerissen. Ich bin mir nicht sicher, was Sie auf dem Grundstück bauen. Ich nehme an, etwas Wohnliches, wie ein Apartmentkomplex. Und das wird interessant sein, da das Grundstück direkt gegenüber einem Friedhof liegt. Ich habe keine Angst vor solchen Dingen. Aber wenn ich wüsste, dass ich eine Wohnung in einem Gebäude miete, das auf einem Grundstück gebaut wurde, auf dem ein Krankenhaus stand und das direkt gegenüber einem Friedhof liegt, würde ich sagen, nein, danke.